Der Predigttext, der steht im Matthäus-Evangelium, und zwar in Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer kommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben an der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben: Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Matthäus beginnt das Evangelium mit dem Stammbaum von Jesus Christus, und er zeigt, dass Jesus der Richtige ist, der aus der richtigen Linie kommt, die verheißen war. Und dann wird von der Geburt Jesu geredet im Matthäus-Evangelium, davon, dass eine Prophezeiung in Erfüllung geht, dass eine Jungfrau schwanger wird und ein Kind gebären wird, einen Sohn, und man wird seinen Namen Emmanuel nennen, das heißt Gott übersetzt, also übersetzt Gott mit uns. Und dann kommt dieser biblische Bericht über diese Weisen aus dem Morgenland, Matthäus 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern gesehen. Ich möchte mit euch einigen Fragen nachgehen, die sich aus diesem Text so stellen, einige Gedanken mit euch teilen. Wer waren diese Weisen? Was waren denn das für Leute, die da im Morgenland waren und die da kamen? Das Wort, was hier mit Weise übersetzt wird, das griechische Wort ist Magoi. Das bedeutet Magier. Das waren Wahrsager, das waren Sterndeuter, das waren Zauberer, das waren Heiden im Morgenland. Also dort, wo die Sonne aufgeht, das ist also von Jerusalem aus gesehen im Osten, Babylon, diese Welt dort, ja. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil es im 5. Buch Mose eine Anweisung gibt, wie man verfahren soll mit solchen Leuten, beziehungsweise wenn solche Dinge praktiziert werden, was die gemacht haben. 5. Mose 18, Vers 10, da steht: Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt, denn ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Also diese Leute waren Leute, die sich mit der okkulten Welt verbunden hatten und aus dieser Welt Weisungen bezogen haben. Und in der damaligen Zeit im Orient waren das die Experten, das waren diejenigen, die Könige beraten hatten bei den Fragen, soll man in den Krieg ziehen oder nicht. Das waren sozusagen die Meister im Fach Deutungen. Und die ganzen heidnischen Länder im Orient hatten solche Leute als Berater. Das waren hoch angesehene Leute, die einen großen Einfluss hatten. Die haben zum Teil Städte verwaltet. Die haben dazu beigetragen durch ihre Beratung, dass Könige eingesetzt wurden und Könige abgesetzt wurden. Das waren sozusagen die Königsmacher. Und der Pharao zum Beispiel in Ägypten, der hatte solche Leute. Und auch Nebukadnezar hatte solche Leute, einen Kreis solcher Leute. Und da steht im Daniel Kapitel 2, Vers 2, und der König befahl, dass man die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen. Also dieser Nebukadnezar, der hatte einen Traum und er wusste nicht, was das bedeutet. Und er war sich nicht sicher, ob diese Leute ihm ein Märchen erzählen. Und deswegen kam er auf die Idee und sagte, die sollen mir nicht sagen, was dieser Traum für eine Bedeutung hat, sondern die sollen mir sagen, was ich geträumt habe. Und da sagen diese Leute, das hat noch nie jemand fertiggebracht. Das ist unmöglich. Und daraufhin erlässt der König diesen Befehl, dass diese ganze Gruppe umgebracht wird. Und in dieser Gruppe war Daniel dabei. Und dieser Daniel, der folgte Gott, betete öffentlich, das wussten die auch. Und dieser Daniel erbittet sich von Gott eine Frist und dieser König gewährt diese Frist und dann geht der Daniel mit seinen drei Gefährten, das ist dieser Hanania, Michael und Ascharia, die gehen in sein Haus und dann flehen die Gott an um Erbarmen und zwar darum, dass Gott ihnen sowohl die Deutung des Traumes offenbart, als auch was der geträumt hat. Und es passiert. Gott offenbart, was er geträumt hat. Und dann heißt es in Daniel 2, Vers 19, darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Und da pries Daniel den Gott des Himmels. Der Daniel, der bezog seine Offenbarung aus der Quelle des lebendigen Gottes. Und diese Leute, diese Magier, diese Sterndeuter, die bezogen ihre Informationen aus der dunklen Welt, aus der okkulten Welt. Und solche Art von Leuten waren das. Es waren Heiden, die hier kamen. Und diese Leute, diese fragen jetzt nun, wo ist der König der Juden? Wie kamen die eigentlich da drauf, dass da ein König der Juden sein müsste? Nun im Vers 2 unseres Textes, also Matthäus 2, Vers 2, da steht es geschrieben, da steht nämlich, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Also der Grund, warum die fragen, wo ist der König der Juden? Der Grund war, sie haben seinen Stern gesehen. Und das Bemerkenswerte hier an dieser Stelle, das ist nicht ein Stern. Die sagen nicht, wir haben einen Stern gesehen oder eine Sternenkonstellation, sondern sie sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Wie kamen die eigentlich darauf, dass es ein ganz bestimmtes Zeichen geben muss, das ankündigt, dass die Geburt eines Königs geschehen ist? Wie kamen die darauf? Nun, der Daniel, der war sozusagen vielleicht einer der ersten Missionare dort. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber diesen Leuten waren die Schriften bekannt. Die biblischen Schriften waren ihnen bekannt. Die forschten darin. Daniel hatte die ihnen ja auch gebracht, darüber gelehrt und so weiter. Ja, er war ja also dann praktisch über diese Gruppe gesetzt worden. Und diese Leute, die müssen sich erinnert haben an verschiedene Texte aus den fünf Büchern Mose, aus Jesaja, aus Micha, dem Propheten, aus diesen prophetischen Schriften. Im vierten Buch Mose, Kapitel 24, da steht, es spricht Bileam, und da steht, ich überspringe jetzt einige Verse, um es zusammenzufassen, Vers 7, und sein König wird höher als Agag und sein Königreich wird erhaben sein. Vers 17, ich sehe ihn, aber jetzt nicht. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Diese Texte müssen die gekannt haben. Dieser Prophet sagt, ich schaue da etwas, aber das ist nicht nahe, das ist in fernerer Zukunft. Aber was ich da sehe ist, da wird ein König kommen und dann wird ein Stern aus Jakob hervortreten. Und ein Zepter erhebt sich. Königsherrschaft ist ein Bild dafür. Aus dieser Stelle war klar, dass ein König kommt. Und dass da nicht irgendeine Sternenkonstellation ist, sondern sein Stern. Der Königsstern, dieser Stern aus Jakob. Und diese Weisen, die kannten das prophetische Buch Jesaja. Und Jesaja fängt in Kapitel 1 mit der Weihnachtsgeschichte an. Da steht, hört ihr Himmel und horcht auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und aufgezogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Und jetzt steht da in dieser Krippe ein Rind und ein Esel, ein Ochs und ein Esel. Und das ist kein Zufall. Hier ist ein Bild dafür, dass Gott sagt, diese Viecher, die wissen, wer ihr Besitzer sind, aber mein Volk weiß es nicht. Diese Sterndeuter, die daherkommen aus dem fernen Land, die Heiden, die wissen, da ist was passiert. Mein eigenes Volk, die Hohepriester, sie wissen es nicht. Und dann heißt es weiter im Jesaja, Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land im Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und jetzt kommt's, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also dieses Volk sieht ein großes Licht, so steht es in dieser Prophezeiung. Es leuchtet über ihnen und es zeigt an, ein Kind ist geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und für die Weisen war klar, dass wenn dieses Licht erscheint, dann zeigt das an, dass ein König geboren ist. Und dieser König ist nicht irgendein König, sondern das ist ein Kind, auf dem die Prophezeiung liegt, dass da die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es wird wunderbarer Ratgeber genannt. Es wird starker Gott genannt. Dieses Kind wird Gott genannt. Starker Gott, Fürst des Friedens. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz herrliche Prophezeiung, im Jesaja 60, Vers 1 und 2, da heißt es jetzt, steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das, was die Weisen als einen Stern bezeichnet haben, diesen Stern aus Jakob, das war die Herrlichkeit Gottes, die ihnen erschienen ist im Morgenland. Der Herr strahlt über dir auf. Ein Licht wird über dir aufstrahlen. Das Kind ist uns gegeben, wenn dieses Licht aufstrahlt. Und die prophetische Schrift sagt, was dieses Licht ist. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es im Jesaja 60, Vers 6 dann weiter, was dann noch angemessen ist und passieren soll. Ich überspringe einige Verse. Einige Menge Kamele werden dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie alle werden aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Alle Schafherden von Kedar werden sich zu dir versammeln und so weiter. Gott selbst hatte diesen Leuten dieses Licht gegeben, seine Herrlichkeit ist über ihnen aufgegangen und machte ihnen klar, der König ist geboren. Und jetzt machen diese Weisen etwas, was das eigene Volk nicht gemacht hat. Die haben nämlich sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Und das haben die deshalb gemacht, weil die der Schrift geglaubt haben. Die haben geglaubt, was da steht. Die haben diese Prophezeiung gesehen, die haben dieses Licht gesehen und dann haben sie erkannt, das passt zusammen, das ist es. Und sie haben dieser Erscheinung und dieser prophetischen Voraussage geglaubt und haben sich auf den Weg gemacht, auf einen beschwerlichen Weg. Das war politisch eine ziemlich brisante Sache. Die Grenze von Israel zu dieser babylonischen Welt, das war nicht so einfach, darüber zu gehen. Und das hat eine Weile gedauert. Die sind da wahrscheinlich mindestens 2-3 Monate unterwegs gewesen. Und das Bemerkenswerte ist jetzt, dass der Herodes, als diese Weisen bei ihm vorbeikommen, der ist bestürzt. Die waren wahrscheinlich nicht nur mit 3 Kamelen unterwegs, da war wahrscheinlich wesentlich mehr. Es waren ja, wie gesagt, hohe Beamte zum Teil, können das sogar gewesen sein. Also auf jeden Fall, die kommen zu diesem Herodes, der ist bestürzt, auch das Volk ist bestürzt. Und die erkundigen sich ja, wo ist der Christus geboren? Und dann ruft der Herodes die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die zitieren jetzt den Micha, Propheten Micha, Kapitel 5 und sagen, und du Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften in Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also diese Hohepriester, die sagen dem Herodes, da kommt einer, der wird Herrscher über Israel sein. Und der Herodes war ein Edomiter, die Abstammungslinie von Esau. Und da ist keine Verheißung auf Königtum. Der Herodes war unrechtmäßig König geworden. Der hat sich diese Königsherrschaft erschlichen, hat dafür ein paar Leute umgebracht. Der war nicht rechtmäßig König. Und jetzt liest der, dass da eine Prophezeiung in Erfüllung gehen soll, dass ein Herrscher kommen soll aus Israel. Und jetzt wird auch klar, warum der so bestürzt ist. Weil der nämlich jetzt weiß, meine Königsherrschaft, die fängt an zu wanken, wenn das so weitergeht. Und deswegen wollte er wissen, wann die Weisen diesen Stern gesehen haben. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Der wollte genau wissen, wann war denn das, wo ihr denn gesehen habt. Weil wenn er das weiß, wann das war, dann weiß er, wann der König geboren worden ist. Und dann weiß er, wie alt das Kind jetzt sein muss, etwa. Und warum hat er das wissen wollen? Matthäus 2, Vers 16. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Die sind nämlich auf einem anderen Weg zurückgegangen, die haben ihm nicht Bericht erstattet. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Der hat nicht einfach Kinder unter 2 Jahre umgebracht, weil er einen schlechten Tag hatte, sondern das hatte damit zu tun, dass er diesen Zeitpunkt der Geburt genau erforscht hatte. Und er hat gerechnet und hat sich gefragt, wie alt müsste dieses Kind spätestens sein, wenn ich berechne, wie lange die gebraucht haben vom Morgenland zu mir mit dieser Reise und allem drum und dran. Und jetzt heißt es weiter in unserem Text, Matthäus 2, Vers 9, diese Weisen, sie zogen hin und als sie den König gehört hatten, also sie waren jetzt in Jerusalem angekommen, haben mit Herodes gesprochen und jetzt heißt es, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Das heißt, die haben den Stern im Morgenland gesehen, Das war diese Herrlichkeit Gottes. Und dann haben die ihn nicht mehr gesehen. Dann haben die sich im Glauben darauf auf den Weg gemacht, dass der König geboren wurde, und haben sich nach Jerusalem auf den Weg gemacht. Und dann, als die wieder bei Herodes waren, dann leuchtet dieser Stern wieder auf, diese Herrlichkeit ist wieder da, und jetzt führt diese Herrlichkeit sie zu diesem Haus, wo das Kind und wo Maria waren. Die Herrlichkeit zog vor ihnen her und sie freuten sich. Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Huldigten heißt, sie beteten ihn an, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Zeichen, dass ein Kind in der Futterkrippe vorgefunden wird, in Windeln gewickelt, dieses Zeichen wurde den Hirten auf dem Feld durch den Engel verkündigt, nicht den Weisen. Die kamen ein bisschen später. In diesen biblischen Schriften wird die Geburt von Jesus als Kind, als Baby angekündigt. Die Weisen glaubten dieser Schrift, machten sich auf den Weg. Warum wurde Jesus als Baby geboren? Warum war diese Prophezeiung als Baby und nicht als erwachsener Mensch, der plötzlich da ist und seinen Dienst tut? Im Hebräer Kapitel 4, Vers 15, da steht, wir haben einen Hohepriester, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus wurde Mensch, um in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht zu werden. Die gleichen Schwierigkeiten durchzumachen, die gleichen Hindernisse, die gleichen Prüfungen. Und das in einer Weise, in der wir das wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Er musste von klein auf alles das erleben, was wir erlebt haben als Baby, was wir erlebt haben als kleines Kind, was wir erlebt haben als Jugendlicher, was wir erlebt haben als Erwachsener, was wir erlebt haben oder erleben werden als alter Mensch. All das musste Jesus erleben. Das volle Menschsein durchmachen, von Anfang an. Dieser König ist voller Mitleid. So steht es in diesem Text. Ein Hohepriester, der Mitleid hat. Und dieses Mitleid kann nur geschehen, indem er in gleicher Weise versucht wird und alles durchmacht wie wir, damit er nämlich sagen kann, Papa, ich verstehe die. Die kriegen es nicht hin. Und dieser Jesus, der hier als Kind in dieser Krippe liegt, der wird von diesen Weisen als König erkannt. Als ein König, der Mitleid hat. Und deshalb bringen die Gold. Das Gold ist das Geschenk der Könige. Aber diese Weisen, die erkennen noch was in Jesus. Die erkennen nämlich, dass er Hohepriester ist. Dass er der Hohepriester ist, der das stellvertretende Werk tut, der Erlösung, und zwischen Gott und Mensch Mittler ist, dass ein Mensch zu Gott kommen kann. Und aus diesem Grund, weil die erkennen, dass er Hohepriester ist, bringen die Weihrauch. Im Jesaja Kapitel 60 wird beschrieben, Gold und Weihrauch tragen sie. Und diese Magier, diese Weisen waren selber Wahrsagepriester. Also die waren sozusagen vom Fach, nur von ihrer Abstammung oder Geschichte halt von der anderen Seite. Und im dritten Buch Mose wird beschrieben, dass Weihrauch in Verbindung mit Opfer verbrannt werden soll oder ja, geopfert werden soll auf dem Altar, weil das ein Wohlgeruch für Gott ist. Und dieser Rauch steigt auf zu Gott. In der Offenbarung 8 ist dieser Rauch ein Bild für die Gebete. Der Hohepriester betet, dieser Weihrauch steigt auf und es ist ein Bild, ein Symbol dafür, dass sich dieser Hohepriester für die Menschen verwendet. Und die Weisen haben verstanden, dass sich dieses Kind für das Volk verwenden wird, dass in diesem Kind dieser Hohepriester ist. Und deshalb bringen die diese Gabe Weihrauch da. Und warum Myrrhe? Im Psalm 45, in Vers 8 und 9 steht: Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Myrrhe und Aloe und Cassia und so weiter. Der Hebräerbrief macht klar, dass das, was hier in Psalm 45 steht, dass sich das auf den Christus bezieht. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und von den Engeln, zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber spricht er, also Gott, der Vater, spricht er: Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Also da wird Jesus als Gott angesprochen. Der Vater spricht den Sohn als Gott an. Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird über den Sohn gesagt. Von dem Sohn aber steht das geschrieben. Und dann heißt es weiter: Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Der Hebräerbrief macht klar, dass das, was hier in Psalm 45 steht, das wird auf Christus bezogen. Und hier kommt diese Myrrhe ins Spiel. Diese Weisen, die bringen diese Myrrhe als ein Anerkennen, dass Jesus Christus Gott ist. Und dann fielen sie nieder und beteten ihn an. Gekommen waren Magier, es waren Heiden, die haben die biblischen Schriften gelesen, gekannt. Dann geht die Herrlichkeit des Herrn über ihnen auf, der Stern aus Jakob. Und sie glauben und sie machen sich auf den Weg. Wenn sie nicht geglaubt hätten, dass das wirklich die Geburt des Königs anzeigt, hätten sie sich nicht auf den Weg gemacht. Und sie machen sich mit einem Ziel auf diesen Weg, ihn anzubeten. Und dann opfern sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jesus ist König. Indem sie das opfern, bekennen sie: Jesus ist König, Gold. Und indem sie Weihrauch als Geschenk mitbringen, bekennen sie: Jesus ist der hohe Priester, der verheißene Hohepriester. Und indem sie die Myrrhe als Geschenk darbringen, bekennen sie: Jesus, dieses Kind, ist Gott. Und dann bekommen die einen Traum. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Die gingen nicht, wie sie kamen. Die gingen auf einem anderen Weg zurück. Und das haben die deshalb getan, weil sie dieser göttlichen Weisung im Traum genauso geglaubt haben, wie sie den Schriften geglaubt haben, als sie sich auf den Weg gemacht hatten. Bei diesen Leuten hat sich Erkenntnis verbunden mit Glauben. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 2 heißt es: Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Also diese jene, das ist das Volk Israel. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir benutzen ja manchmal diesen Ausdruck, es muss vom Kopf ins Herz rutschen. Und irgendwie wissen wir, was damit gemeint ist, ja? Es darf nicht bloß theoretische Erkenntnis sein. Die Bibel sagt dazu, wenn es nur Erkenntnis ist und sich Erkenntnis nicht mit dem Glauben verbindet, dann nützt es dir nichts. Ochs und Esel wissen, wem sie gehören, die kennen ihren Besitzer. Aber diese damaligen Leute, die haben nicht geglaubt, und deswegen haben die sich nicht auf den Weg gemacht. Mein Volk kennt mich nicht, sagt Gott. Weil sich bei diesen Leuten Erkenntnis und Glauben verbunden hatte, glaubten sie den Schriften, machten sich auf den Weg und kamen dort an, wo sie ankommen sollten. Und dann beteten sie an. Die kamen anders an, als sie wieder nach Hause gegangen sind. Amen.